Im Interview der Woche begrüße ich Friedrich Merz, CDU-Parteichef und Fraktionsvorsitzender der Union im Bundestag. Herr Merz, seit dieser Woche strömt kein Gas mehr durch die Leitung Nord Stream 1 und niemand weiß, ob der russische Präsident Putin nach dem üblichen Wartungsintervall den Gashahn wieder aufdrehen wird. Das ist die Sorge, die aktuell die politische Debatte bestimmt. Gehen Sie denn davon aus, dass die russischen Gaslieferungen durch Nord Stream 1 dauerhaft ausbleiben werden?
Frau Ellermann, niemand von uns weiß, was in 10 Tagen geschieht, wenn diese Wartungsarbeiten beendet sein sollen. Ich finde, wir sollten jetzt allerdings auch nicht mit solchen ständigen Befürchtungen und solchen Untergangsszenarien arbeiten. Wir sollten uns darauf einstellen, dass es passieren könnte. Aber es gibt nun auch keinen Grund, die Bevölkerung von morgens bis abends mit dieser Ankündigung zu verunsichern.
Inzwischen sind ja auch unsere Gasspeicher zu rund 65% gefüllt. Das ist noch nicht genug, aber doch deutlich mehr als zu Beginn des Ukraine-Kriegs. Damals war ja auch aus der CDU und auch von Ihnen die Forderung gekommen, damals schon auf das Gas aus Nord Stream 1 zu verzichten, eben als Signal an Russland. Sind Sie denn heute froh, dass es damals nicht so gekommen ist und wir die Speicher noch weiter auffüllen konnten?
Ich habe ganz zu Beginn dieses Krieges darauf hingewiesen, dass wir prüfen sollten, Nord Stream 1 auch nicht weiter zu nutzen. Habe das allerdings unter den Vorbehalt gestellt, dass durch andere Gasnetze genügend Gas nach Deutschland transportiert werden kann. Es ging mir damals nicht um russisches Gas, sondern um die Durchleitung durch die Ukraine, um einfach auch uns unabhängiger zu machen von möglichen Beschädigungen an dieser Gaspipeline. Insofern habe ich nie die Abschaltung von Nord Stream 1 gefordert, vor allem nicht ohne Ersatz zu haben durch andere Netze. Es gibt ja noch weitere Gasnetze, die auch aus Russland, zum Teil auch aus anderen Ländern in Südosteuropa nach Deutschland führen.
In dieser Woche ist aufgefallen, dass Sie und auch auffällig viele andere Stimmen aus der Union die Debatte um die Atomkraft befeuert haben. Also die Idee, die restlichen 3 deutschen Atommeiler, die noch am Netz sind, weiterlaufen zu lassen, um eben die Folgen der Gaskrise abzumildern. Irritiert es Sie nicht, dass Experten und Betreiber sagen, das macht eigentlich keinen Sinn?
Also diese Debatte wird nicht von uns und auch nicht von mir befeuert, sondern sie findet seit Wochen statt. Übrigens auch mit Experten, die ausdrücklich sagen, wenn man es will, geht es. Aus der FDP kommen ähnliche Stimmen. Es geht ja ganz einfach, Frau Ellermann, um die Frage, ob wir jetzt für 10 Millionen Haushalte eine sichere Stromversorgung auch über den Jahreswechsel hinaus sicherstellen. Wir wollen nicht zurück in die alte Atomenergie, sondern es geht um die Wahrung der Option, diese 3 Kernkraftwerke, die wir noch haben, weiter laufen zu lassen, wenn wir befürchten müssen, dass wir im Herbst und im Winter auf eine erhebliche Energieversorgungsnotlage zusteuern. Darum geht es und um nichts anderes.
Wirtschaftsminister Habeck und einige Experten argumentieren ja, dass wir kein Stromproblem im Herbst und Winter bekommen, sondern dass wir ein Wärme- und ein Industrieproblem haben. Die Industrie, die eben Gas braucht und nicht mehr Strom. Und sie sagen, dass um die Atomkraftwerke länger laufen zu lassen, es weitere Sicherheitsprüfungen, Brennstäbebeschaffung und so weiter brauchen würde. Das alles stehe nicht im Verhältnis zu dem, was eine Laufzeitverlängerung an Entlastung bringen würde. Wischen Sie das einfach so beiseite?
Frau Ellermann, ich wische kein Argument beiseite, sondern ich widerspreche ganz ausdrücklich der Behauptung, dass wir kein Stromproblem haben. Es kann sein, dass wir heute kein Stromproblem haben, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass wir im Herbst und im Winter ein Stromproblem bekommen, spätestens dann, wenn die privaten Haushalte beginnen, ihre Wohnungen, ihre Häuser mit Stromaggregaten zu heizen. Es ist im Übrigen so, wir haben große Probleme beim Windausbau, große Probleme beim Leitungsnetzausbau. Wir sagen, und das ist nicht nur meine persönliche Meinung, sondern es ist die Meinung der Union, wir dürfen jetzt auf keine Option verzichten, zumal wir bis heute mit Gaskraftwerken Strom erzeugen. Wenn wir andere Stromerzeugungskapazitäten haben, wie zum Beispiel die 3 noch laufenden Kernkraftwerke, dann sollten wir darauf nicht verzichten. Jetzt noch aus eigener Kraft heraus, aus eigener Überzeugung oder Ideologie heraus, in Deutschland Stromerzeugungskapazitäten stillzulegen, halten wir für unverantwortlich. An dieser Stelle unterscheiden wir uns in unserer Auffassung grundsätzlich und fundamental von der Bundesregierung, jedenfalls von diesem Teil der Bundesregierung.
Ja, Sie fordern ja von den Grünen eine ideologiefreie Betrachtung dieser Frage und stellen sich damit sehr deutlich an die Seite des Ampelkoalitionspartners FDP, der ja auch die Atomkraft weiter nutzen will. Geht es Ihnen vielleicht auch ein bisschen darum, einen Keil in die Ampelkoalition zu treiben?
Frau Ellermann, wir haben doch jetzt nicht die Zeit, wo wir parteipolitische und parteitaktische Spielchen machen. Ich nehme zur Kenntnis, dass die FDP, jedenfalls Teile der FDP, auch dieser Meinung sind. Aber davon lassen wir uns doch nicht in irgendeiner Weise beeindrucken. Wir haben schon vor Wochen gesagt, wir dürfen jetzt auf keine Option der Energieerzeugung in Deutschland mehr verzichten. Das ist unser Punkt. Und wenn andere mit uns derselben Meinung sind, dann ist es gut. Aber wenn die Bundesregierung insgesamt es anders sieht, dann ist es für Deutschland nicht gut. Und das ist der entscheidende Punkt, um den es für uns geht und über den diskutieren wir.
Sie waren ja in dieser Woche buchstäblich ganz oben, nämlich auf einem mehr als 130 Meter hohen Windrad. Sehen Sie denn die Perspektiven der Windkraft jetzt mit anderen Augen?
Ich habe die Perspektiven der Windkraft nie mit anderen Augen gesehen, als ich sie auch heute sehe. Wir werden weiter Windkraft brauchen. Wir werden auch weiter Energie aus Photovoltaik, also Sonnenenergie, brauchen. Wir sollten aber auch andere Formen der Stromerzeugung nutzen, also Biomasse zum Beispiel. Das wird leider gedeckelt durch die jetzige Koalition. Da liegt ein großes Potenzial, das wir nutzen könnten. Und die Windkraft auszubauen ist eine Aufgabe, die natürlich auch der Bundesgesetzgeber, die Landesgesetzgeber leisten müssen. Ich habe für Nordrhein-Westfalen, ich sage es ausdrücklich nur für Nordrhein-Westfalen, die Feststellung getroffen, dass von Umweltverbänden, insbesondere vom NABU, der Ausbau der Windkraft massiv verhindert und beklagt wird. Das sind keine guten Entwicklungen, die wir da sehen. Ich wünschte mir, es ginge schneller.
Herr Merz, schauen wir jetzt mal auf die Verbraucherinnen und Verbraucher, denn es ist ja unbestritten, dass die Energiepreise noch weiter steigen werden und auch bei der Inflation und den Lebensmittelpreisen ist keine Entspannung in Sicht. Wie sehen Sie das? Braucht es weitere Entlastungspakete der Bundesregierung?
Wir haben ja das erste Entlastungspaket im Deutschen Bundestag bereits diskutiert und gesehen, was die Koalition gemacht hat. Es hätte bessere Entlastungen geben können. Wir haben ja dieses Energiegeld von 300 Euro gehabt. Da hat die Koalition ganz einfach mal eben die Rentner und die Studenten vergessen. Wenn wir entlasten, sollten wir es auf die unteren und die mittleren Einkommen konzentrieren. Man könnte etwas bei der steuerlichen Entlastung tun. Man könnte eine gewisse Grundversorgung der privaten Haushalte auch garantieren zu niedrigen Preisen. Das ist komplex, aber so wie die Bundesregierung es zurzeit macht, kommt es bei der Bevölkerung nur teilweise an. Ich will allerdings sagen, das, was mit den Benzinpreisen gemacht worden ist, war offenkundig doch wirkungsvoller, als wir es am Anfang gedacht haben, weil die Benzinpreise dann doch deutlich zurückgegangen sind. Man muss es abwarten, aber wenn man hilft, wir werden nicht jeden Nachteil ausgleichen können durch die öffentlichen Haushalte, aber wenn man hilft, dann sollte man es konzentrieren auf die Haushalte, die es am dringendsten brauchen.
Sie haben die Rentner und die Studierenden schon angesprochen. Was schlagen Sie denn konkret vor, um gerade diese Personengruppen zu entlasten?
Frau Ellermann, wir haben das ja von Anfang an gesagt und haben es festgestellt, dass diese Haushalte nicht berücksichtigt worden sind. Das hätte man eben, wenn man schon einen solchen Weg geht, wie mit diesem pauschalen Energiegeld, dann hätte man eben diese Haushalte auch mitbedenken müssen und nicht einfach vergessen dürfen.
Sie sagen, man muss vor allen Dingen kleine und mittlere Einkommen auch entlasten, diejenigen, die kein Geld zusätzlich haben. Die Sozialverbände etwa fordern dringend die Erhöhung der Hartz-IV-Sätze. Und auch der Chef des Deutschen Instituts der Wirtschaft, Fratscher, warnt vor einer dramatischen sozialen Lage, weil eben jeder Dritte praktisch keine Rücklagen habe. Muss also der Staat da einspringen und dann vielleicht Schuldenbremse und Ausgabenkürzungen doch zurückstellen?
Ich habe ein ganz grundsätzliches Störgefühl, wenn ich höre, dass jetzt schon wieder über die Schuldenbremse diskutiert wird und schon wieder über neue Schulden, dann kommt hinzu, dass der ein oder andere dann meint, das alte Thema Vermögensteuer wieder aufrufen zu müssen. Das ist so ein bisschen das Ungeheuer von Loch Ness, das dann immer wieder auftaucht. Wir sollten doch grundsätzlich mal versuchen, mit dem Geld, das der Staat einnimmt, und das sind jetzt in diesem Jahr über 1 Billion Euro, mit diesem Geld auch mal auszukommen. Dann muss man einfach neue Prioritäten setzen und dann muss man eben wirklich die Hilfe auf diejenigen konzentrieren, die sie am allerdringendsten brauchen. Die Hartz-IV-Sätze anzuheben wird geplant von der Bundesregierung. Dann muss sie konkret sagen, wie sie das machen will. Darüber können wir dann gerne reden. Wichtig wäre nur, in dieser Situation nicht allen alles zu versprechen, sondern die richtigen Prioritäten zu setzen, damit man am Ende des Tages nicht der jungen Generation Schulden überlässt, die sie eines Tages nicht mehr tragen können.
Was halten Sie von einem Gaspreisdeckel, der wurde ja ins Spiel gebracht von der CSU, aber auch von den Linken?
Ob er von den Linken ins Spiel gebracht worden ist oder nicht, ist mir offen gestanden nicht so wichtig. Wir haben das in der Union diskutiert. Die CSU hat den Vorschlag auch bei uns intern gemacht. Ich halte diesen Vorschlag für erwägenswert, zu sagen, dass man wenigstens eine Art Grundausstattung, Grundversorgung der privaten Haushalte mit bezahlbarer Energie, und das dürfte dann nicht nur Gas sein, das müsste auch Strom und Öl sein, so garantiert, dass sie damit auch wirklich über den Winter kommen. Ich halte das für einen bedenkenswerten, erwägenswerten Vorschlag.
Ein Vorschlag geht ja auch in Richtung Mehrwertsteuerentlastung. Da hat zum Beispiel CSU-Chef Söder einen Vorstoß gemacht, zum Beispiel die Mehrwertsteuer auf gesunde Lebensmittel wie Obst und Gemüse zu senken. Das war auch eine Idee des grünen Landwirtschaftsministers Özdemir. Ist das ein Vorschlag, den Sie unterstützen würden?
Wir haben über die Mehrwertsteuerabsenkung für Lebensmittel schon seit Wochen diskutiert. Die Regierung hat offensichtlich da noch keine abgeschlossene Meinung. Wenn der Landwirtschaftsminister dieser Auffassung ist, dann ist das keine schlechte Idee. Dann muss aber die Regierung dazu einen Vorschlag machen. Das ist eine Gesetzgebung, die im Umsatzsteuergesetz vorgenommen werden muss. Wenn die Regierung den Vorschlag macht, werden wir es vorurteilsfrei prüfen. Im Übrigen, ein solcher Vorschlag bedürfte der Zustimmung der Länder. Das ist zustimmungspflichtig im Bundesrat. Also es wird auch nicht ohne die Länder und nicht ohne die Union gehen.
Herr Merz, wir haben ja im Moment eine sehr starke Debatte über mögliche Entlastungen und wissen auch, dass viele Menschen am Rande sozusagen ihrer finanziellen Möglichkeiten schon sind. Das ist ein Thema, was im Moment sehr, sehr viele Menschen bewegt. Hat es Sie überrascht, dass Sie vor dem Hintergrund dieser Debatte auf Twitter einen Shitstorm bekommen haben, weil Sie mit Ihrem Privatflieger zur Hochzeit von Finanzminister Lindner nach Sylt geflogen sind?
Es hat mich nicht überraschen können, weil ich es nicht gelesen habe. Ich schaue mir so etwas, insbesondere dann, wenn es mit dieser Sprache begleitet wird, gar nicht an. Ich habe das privat entschieden und dazu stehe ich.
Im Interview der Woche ist Friedrich Merz, CDU-Chef und Oppositionsführer im Bundestag. Herr Merz, in diesen Tagen jährt sich ja die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Sie waren in dieser Woche zu Besuch im Ahrtal. Welche Eindrücke haben Sie mitgenommen?
Mich hat das Ausmaß der Zerstörung erschüttert. So etwas kann man nicht im Fernsehen allein sehen. Da sind die Bilder schlimm genug. Aber wenn Sie dann an Ort und Stelle sind und auch nochmal mit den betroffenen Menschen sprechen, dann wird das ganze Ausmaß dieser Katastrophe erst richtig deutlich. Mich hat aber auch, ehrlich gesagt, fast genauso erschüttert, wie lange es jetzt schon dauert, dass man den Betroffenen wirkungsvoll hilft. Ich habe dort Betroffene gesehen, gesprochen, die mir davon berichtet haben, dass sie bis heute keine verbindlichen Zusagen der Landesregierung aus Rheinland-Pfalz haben, wie sie denn ihre Häuser wieder aufbauen können, gegebenenfalls wo sie denn sonst leben sollen, wenn ihre Häuser gar nicht mehr aufgebaut werden können. Und dass das Land Rheinland-Pfalz, anders als das Land Nordrhein-Westfalen, den Betroffenen nur 20% des Wertes an Abschlag gibt, um wieder einigermaßen menschenwürdig wohnen zu können, ist wirklich nicht in Ordnung. Und das hat mich wirklich erschüttert, was ich da teilweise gehört habe, bis hin zu der Behauptung, man müsse das Land vor Betrug schützen, der Rechnungshof könnte dagegen sein und. Also ein Jahr danach solche Gespräche führen zu müssen, finde ich, ich habe es in einer Versammlung dann auch gesagt, finde ich, ist eines Rechtsstaats und eines Sozialstaats Bundesrepublik Deutschland einfach unwürdig.
Ist es denn so, dass es für die Betroffenen in Nordrhein-Westfalen besser läuft?
Eindeutig ja. Es läuft in Nordrhein-Westfalen deutlich besser, alleine deshalb, weil die Betroffenen in Nordrhein-Westfalen das Doppelte an Abschlagzahlungen bekommen durch die Landesregierung wie in Rheinland-Pfalz. Eindeutig ja.
Was muss aus Ihrer Sicht passieren, damit sich solche Katastrophen nicht mehr wiederholen?
Wir haben in Deutschland viele Flussläufe begradigt. Wir haben in Deutschland viele Flüsse kanalisiert. Und wir wissen, dass wir in den nächsten Jahren und vielleicht Jahrzehnten sehr viel häufiger Unwetter haben werden. Das ist eine Folge des Klimawandels. Wir müssen den Flüssen und den Tälern Raum geben. Ich lebe in einer Stadt an der Ruhr. Die Stadt Arnsberg hat vor 20 Jahren damit begonnen, das Ruhrtal im Stadtgebiet zu renaturieren. Das ist hier eindrucksvoll gelungen. Und wir sind in der letzten großen Starkregenphase, die wir hier hatten, anders als die Nachbarstadt, von Überschwemmungen praktisch nicht betroffen gewesen. Also wir müssen renaturieren, wir müssen Platz schaffen, damit in Zukunft solche Wassermengen auch abfließen können, um zu vermeiden, dass es zu solchen Katastrophen erneut kommt.
Würden Sie es den Anwohnern an der Ahr verbieten, ihr Zuhause am Ufer wieder aufzubauen, eben mit Blick auf weitere mögliche Überflutungen?
Ganz objektiv werden ja viele, und davon habe ich mich in Bad Neuenahr-Ahrweiler diese Woche ja überzeugen können, ganz objektiv wird es für viele gar nicht mehr möglich sein, dort erneut zu bauen, weil in dieser unmittelbaren Nähe zum Ahrtal die Grundstücke teilweise gar nicht mehr existieren, teilweise so zerstört sind, dass man dort nicht mehr bauen kann. Ja, man sollte Abstände einhalten zu den Flussläufen, gilt übrigens auch für Gewerbegebiete, nicht nur für Wohnraum, für Wohngebiete. Aber das muss man mit den Betroffenen besprechen und dann auch entsprechend entschädigen. Das sind ja faktisch Enteignungen, die dann dort stattfinden. Aber wenn sie stattfinden und wenn sie in allgemeiner Überzeugung dem Allgemeingut, dem Gemeinwohl dienen, dann haben die Betroffenen Anspruch darauf, dafür entschädigt zu werden. Aber das ist ein Thema, das muss wahrscheinlich von Ort zu Ort individuell entschieden werden. Da kann man keinen allgemeinen Maßstab errichten, der für alle gilt.
Im Interview der Woche ist Friedrich Merz, Chef der Unionsfraktion im Bundestag. Herr Merz, die Union liegt laut ARD Deutschland-Trend ja bereits wieder eine ganze Weile auf Platz 1 in der Wählergunst. Aber Sie scheinen sich auch ganz wohl zu fühlen in Ihrer Rolle als Oppositionsführer. Jedenfalls lassen Sie ja keine Gelegenheit aus, die Ampelkoalition und auch Bundeskanzler Scholz zu stellen. Angesichts des Ukraine-Kriegs haben Sie ja mehr schwere Waffenlieferungen gefordert und Sie sind dann auch schon Anfang Mai nach Kiew gereist, um ein Zeichen zu setzen. Hat das alles der Ukraine etwas gebracht?
Wir haben im Deutschen Bundestag mehrere Debatten über den Krieg in der Ukraine geführt. Der Bundeskanzler hat 3 Tage nach dem Beginn des Krieges eine Regierungserklärung abgegeben. Ich habe darauf erwidert. Wir haben Ende April einen gemeinsamen Entschließungsantrag im Deutschen Bundestag auf unsere Initiative hin beschlossen, der dem Land zusagt, mehr Waffen zu liefern. Ich bin nach diesem gemeinsamen Entschließungsantrag von SPD, CDU, CSU, Grünen und FDP nach Kiew gereist, um diesem Land auch ein Zeichen zu geben, dass auch die politische Führung der Opposition in Deutschland zu diesem Land und auch zu dieser gemeinsamen Entschließung steht. Ich bin dort mit großer Dankbarkeit empfangen worden. Ich habe nicht nur den Staatspräsidenten, ich habe den Ministerpräsidenten, den Parlamentspräsidenten, die beiden Oppositionsführer und abends noch die beiden Klitschko-Brüder gesehen. Also mehr Dankbarkeit an einem Tag innerhalb von 12 Stunden. Ich kann mich nicht daran erinnern, das jemals bei einem Besuch so empfunden zu haben. Und deswegen war es richtig, dass ich dorthin gereist bin. Und die Opposition hat genau wie die Regierung das Recht, solche Reisen zu machen. Das werde ich auch in Zukunft tun.
Wenn Sie jetzt auf die Situation heute in der Ukraine schauen, braucht es ein weiteres Drehen an der Sanktionsschraube gegen Russland und braucht es weitere Waffenlieferungen auch aus Deutschland an die Ukraine?
Es gibt ja mittlerweile 6 Sanktionspakete gegen Russland, gegen einzelne Personen, auch aus dem gesamten militärischen und industriellen Komplex dieses Landes. Da wird man ganz viel mehr nicht mehr machen können. Wir müssen ja auch immer aufpassen, dass wir uns durch die Sanktionen nicht selber mehr schädigen, als dass wir Russland beeindrucken und dazu bringen, auch diesen Krieg zu beenden. Beim Thema Waffenlieferungen gibt es einen immer größer werdenden Dissens zwischen der Regierung und uns. Ich habe in dieser Woche mit großer Aufmerksamkeit den Fernsehauftritt von Joachim Gauck verfolgt, der das ja in seiner unnachahmlichen Art klar und deutlich gesagt hat. Wir hätten diesem Land von Anfang an mehr helfen müssen. Wir hätten diesem Land auch von Anfang an mehr helfen können. Es gibt bis heute die auch durch den Deutschen Bundestag beschlossenen schweren Waffen für die Ukraine nur zum Teil. Und es gibt insbesondere keine Kampfpanzer. Da reden wir gar nicht mal über die modernsten Panzer, die es gibt. Da reden wir über den Kampfpanzer Marder, der an die Ukraine nicht geliefert wird. Offenkundig, weil es hier Verabredungen innerhalb der Bundesregierung gibt, die sie nicht veröffentlicht. Und ich vermute, dass es auch entsprechende Drohungen der russischen Staatsführung gegen die Bundesregierung gibt, diesen Panzer nicht zu liefern. Das ist eine Vermutung, die durch verschiedenste Indizien auch bestätigt wird. Ich halte diese Entscheidung für falsch, dem Land muss man helfen, sein Recht auf Selbstverteidigung wirklich so auszuüben, dass sie in der Lage sind, diese russische Aggression zu stoppen und zurückzudrängen. Und das tun wir zurzeit nicht. Und das bedauere ich.
Habe ich Sie richtig verstanden, dass es da einen Druck aus Russland auf die Bundesregierung gibt?
Anders sind die Worte des Bundeskanzlers nicht zu verstehen, der im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestages vor einigen Tagen gesagt hat, die Lieferung dieser Panzer, das hat er übrigens öffentlich bis jetzt nirgendwo gesagt, nur in dieser Ausschusssitzung, die Lieferung dieser Panzer sei wörtlich eine unverantwortliche Eskalation. Wie kommt er zu dieser Einschätzung? Die kann er ja nicht alleine haben. Die hat er offensichtlich durch andere Umstände angenommen. Und insofern ist das unsere Überzeugung mittlerweile, dass es hier offensichtlich auch Druck von der russischen Seite auf die Bundesregierung gibt, diese Panzer nicht zu liefern. Noch einmal, wir halten das für falsch.
Herr Merz, wir müssen noch kurz einen Blick auch auf die Corona-Lage werfen. Wir alle merken, es gibt wieder viel mehr Infektionen. Und im Moment beraten Gesundheitsminister Lauterbach von der SPD und Justizminister Buschmann von der FDP darüber, wie es im September mit dem Infektionsschutzgesetz weitergehen soll. Auch die Länder drängen auf Eile. Auch viele Experten sagen, wir müssen jetzt angesichts der aktuellen Sommerwelle jetzt schon die Weichen stellen. Wie sehen Sie das? Oder sind Sie da entspannt?
Na, entspannt ist bei Corona noch niemand so richtig. Ich sehe es allerdings weniger dramatisch als der Bundesgesundheitsminister, der sich ja in dieser Rolle der ewigen Cassandra zu gefallen scheint. Wir haben im Frühjahr als Bundestagsfraktion einen Vorschlag gemacht, nämlich alle Vorkehrungen für den Herbst zu treffen, falls es wieder eine Corona-Welle geben sollte, mit entsprechenden Folgen auch für die Menschen, für die Krankenhausbelegung und so weiter. Das ist von der Koalition abgelehnt worden. Die Koalition hat gegen den Willen der Grünen und der SPD auf Betreiben der FDP das Infektionsschutzgesetz so geändert, dass jetzt einige Maßnahmen gar nicht mehr möglich sind. Das muss die Bundesregierung entscheiden. Und vielleicht hören wir in den nächsten Tagen auch einmal ein klärendes Wort des Bundeskanzlers zu diesen Themen. Es geht ja fröhlich durcheinander. Und jetzt sehen wir den erneuten Streit zwischen Lauterbach und Buschmann. Also dies ist nun wirklich eine Führungsaufgabe des Bundeskanzlers. Wir haben unsere Hausaufgaben in der Unionsfraktion erledigt. Den Vorschlag gibt es. Wenn die Koalition der Meinung ist, sich darauf einlassen zu können, dann kann sie das jederzeit aufrufen. Wir sind jederzeit auch bereit, das noch einmal zur Abstimmung zu stellen. Aber dieses Durcheinander aufzulösen, die Vorbereitungen für den Herbst zu treffen, das ist nun wirklich eine Aufgabe des Bundeskanzlers. Hier ist Richtlinienkompetenz gefragt.
Herr Merz, werfen wir zum Schluss noch einen Blick auf Ihre Rolle als CDU-Vorsitzender. Im September gibt es den Parteitag in Hannover und da wird ein heiß debattiertes Thema die Frauenquote sein. Da haben Sie ja jetzt das Angebot eines Kompromisses gemacht. Die Frauenquote soll schrittweise kommen, dann aber erstmal für 5 Jahre und wieder evaluiert werden. Werden Sie denn beim Parteitag im September aktiv für diese Frauenquote werben?
Ich werde dafür werben, dass wir diesen Kompromissvorschlag annehmen. Ich respektiere andere Meinungen, selbstverständlich. Es gibt auch gute Gründe für andere Meinungen. Aber ich sage Ihnen mal voraus, Frau Ellermann, im September, also in knapp 2 Monaten von jetzt an, werden wir möglicherweise ganz andere Themen und damit auch andere Prioritäten haben. Ich finde, das haben wir in Deutschland jetzt schon. Deutschland wartet nicht darauf, dass die CDU sich mit der Frauenquote abschließend beschäftigt. Das ist ein wichtiges Thema. Ich will das gar nicht gering achten. Aber dieses Land hat nun wahrlich im Augenblick andere Probleme, andere Herausforderungen zu bestehen. Und darauf wird dieser Parteitag auch eine Antwort geben müssen. Und diese Themen sind für mich bei aller Bedeutung unserer innerparteilichen Diskussion, diese Themen unseres Landes sind für mich im Augenblick mindestens genauso wichtig.
Wenn sich die CDU dann inhaltlich neu aufgestellt hat, wo sehen Sie sich langfristig als Kanzler einer schwarz-grünen Koalition?
Frau Hellermann, ich sehe mich in der Aufgabe als Partei- und Fraktionsvorsitzender dafür zu sorgen, dass wir 2 Dinge gleichzeitig tun. Erstens unsere Arbeit im Parlament als Opposition und zweitens die CDU wieder so aufzustellen, dass wir überhaupt in die Nähe des Bundeskanzleramtes kommen mit der nächsten Bundestagswahl. Die wird voraussichtlich 2025 stattfinden. Wenn sie früher stattfindet, sind wir vorbereitet, aber wir nutzen die Zeit, inhaltlich, strategisch und so aufzustellen, dass wir nicht nur kurzfristig in den Umfragen wie gegenwärtig die Nummer eins sind. Wir wollen es strukturell und strategisch in Deutschland bleiben und daran arbeiten wir.
Das war das Interview der Woche mit dem CDU-Partei- und Fraktionsvorsitzenden Friedrich Merz. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ich bedanke mich bei Ihnen.